denke ich, dass ich mich auch sehr stark und sehr gerne mit Zeitzeugen beschäftige, mir ihre Lebensgeschichten anhören, weil ich auch immer das Gefühl habe, indirekt auch darin meine Wurzeln erkennen zu können. Und es ist für mich einfach etwas Wunderbares, dass Menschen sich mir gegenüber öffnen, mir ihre Lebensgeschichten erzählen und ich dann an ihrem Leben teilhaben kann. Und aus diesem Grund beschäftige ich mich mit dieser Thematik.
Wie diese ganze Arbeit vonstatten gegangen ist, also wie man überhaupt Kriegskinder findet, die erzählen wollen, was sie dann erzählen, in welcher Art und Weise, mit welchen Einschränkungen, dazu werden wir noch mehr hören. Sabine Bode, zunächst einmal noch zu Ihnen, Jahrgang 47, da sind Sie nicht mehr Kriegskind, oder doch?
Nein, absolut nicht. Also ich habe mal gelesen über unsere Jahrgänge, also 47, 48, wir sind so die kleinen Hoffnungen, die so in die Welt gesetzt worden sind und das Zeichen dafür waren, dass nun alles besser wird. Also wenn man schon wieder dem Leben vertraut und Kinder in die Welt setzt, dann ist das wohl anders. Mein Zugang war ein ganz anderer und zwar nach dem Mauerfall. Hat mich das interessiert, mir meine Familiengeschichte noch mal genauer anzugucken, weil die Hälfte meiner Familie, also die Familie mütterlicherseits, kommt aus der Nähe von Magdeburg. Und in der Familiengeschichte meines Vaters hat es so Wechselbewegungen zwischen Ost und West gegeben, ein paar Mal hin und her. Und ich hatte so das Bedürfnis, mir meine Familiengeschichte vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte noch einmal genau anzuschauen und dachte, es gäbe jetzt reihenweise Seminare zu dem Thema, weil das ja der Mauerfall eigentlich nahegelegt hätte, dachte ich, gab es nicht. Und wir haben das dann in einer Gruppe privat organisiert. Wir haben dann im Freundeskreis und Bekanntenkreis gefragt, waren nachher 12 Leute, haben eine sehr versierte Familientherapeutin engagiert, richtig, haben uns 4 Tage an einen ruhigen, schönen Ort zurückgezogen und haben Familienforschung und Geschichtsforschung betrieben zu 12. Und die Vorbereitung war, dass wir aufgefordert waren, alle wichtigen Daten unserer Familien und engsten Angehörigen von 1930 bis 1950 aufzuschreiben, also Tod, Krankheiten, wo an der Front, also was halt so wirklich so ein Leben, so eine Biografie, so Wendepunkte sein können. Und dabei stellten alle Teilnehmer fest, wie wenig sie über ihre Verwandtschaft in Bezug auf die Kriegs- und Nazizeit wussten. Also wir wussten ziemlich viel, wir hatten, also dieser Kreis besonders, hatte sich viel auseinandergesetzt mit der Nazi-Vergangenheit und auch mit Vermutungen, was nun die Eltern, inwieweit die Eltern darin verstrickt waren. Der Krieg selbst war uns nicht im Bewusstsein gewesen und allein schon durch diese Vorrecherchen tauchten plötzlich so viele Tote auf in den Familien, die wir bis dahin eigentlich nicht beachtet hatten. Aber es tauchten eben auch so Sätze wie verschüttet, ausgebombt, vergewaltigt. Also diese ganze Palette von Gewalt, die wir, glaube ich, und die meisten waren sogar noch ein bisschen älter als ich, alle ausgeblendet hatten. Das war nun alles Thema plötzlich in diesem Seminar und so am Anfang des dritten Tages hatte sich das in ein Trauerseminar verwandelt, weil es einfach so erschütternd war, was da zutage trat und was wir eben alles nie beachtet hatten. Und uns war klar, dass wir keine besonders heimgesuchte deutsche Gruppe waren oder so, Gruppe von Deutschen waren, sondern dass das höchstwahrscheinlich in fast jeder zweiten Familie so der Fall war. Und also ich kann mich vor allen Dingen an diese vielen Tränen erinnern. Und ich dachte natürlich danach, weil das Thema Trauer mich immer sehr beschäftigt hat, wo ist denn eigentlich diese Trauer dann geblieben? Wieso wissen wir nichts darüber? Wieso haben wir uns nie beschäftigt? Und ich fing an, im Kollegenkreis das zu erzählen. Es interessierte sich niemand dafür. Das war so das Jahr 92, 93. Es war wirklich kein Bedarf. Dann kam der Bosnienkrieg. Und dann habe ich gesagt, Leute, wir sehen hier im Fernsehen immer die bosnischen Kinder. Lasst uns doch mal fragen, wie geht es denn den Kriegskindern in Deutschland? Davon gibt es doch nun Millionen, man erkennt sie an ihren grauen Haaren. Das wäre doch jetzt ein naheliegendes Thema. Ich bin freie Journalistin, ich bin immer darauf angewiesen, dass jemand mein Thema gut findet. Also ich habe dann einen einzigen Redakteur gefunden und der war selbst Kriegskind und der hat gesagt, dann machen Sie mal.
Es
Das war
ist
1998.
dann in den letzten Jahren prominent mehr geworden, das Buch von Jörg Friedrich, Bombenkrieg
Ja.
beispielsweise. Günter Grass hat sich in diese Debatte mit eingeschaltet, auch wenn er jetzt kein Kinderkriegsjahrgang ist, sondern etwas davor. Das Thema scheint jetzt mehr zu beschäftigen. Warum hat es so lange nicht funktioniert? Und was bekommen wir jetzt mitgeteilt, auf welche Art und Weise? Darum wird es gehen in diesem Radiocafé aus der Moritzbastei Leipzig. Eine vergessene Geschichte, warum Kriegskinder erst heute erzählen. Wir werden musikalisch begleitet, das darf Sie nicht überraschen, das ist immer so, heute, mit Hands on String, Hände in an auf den Saiten, zu Deutsch, mit Thomas Fellow und Stefan Bormann. Sie werden, wenn denn die Zeit reicht, Kompositionen zum Besten geben von Astor Piazzolla, M. Jackson, ist es Michael Jackson, ist es ein anderer Michael Jackson, Pat Metheny, ich freue mich drauf, Stefan Bormann höchst selbst hat auch eine Komposition zugesteuert und Thomas Fellow auch. Als dann, erste Kostprobe, Thomas Fellow, Stefan Bormann, Hands on String im Radiocafé. Sehr pflegeleicht, diese Musiker machen die Blende sogar noch selber. Die Technik hat nichts zu tun. Und an diesen beiden liegt es nicht, wenn das Abendland irgendwann mal untergehen sollte. Beide auch als Lehrende tätig in Sachen Gitarre und Weltmusik. Das ist schön zu hören. Also wenn das Abendland untergeht, dann liegt es an uns selbst, an unserem Umgang vielleicht mit unserer Geschichte. Wenn wir nämlich nicht darüber reden, uns nicht damit auseinandersetzen, wobei wir doch als Deutsche mit der Aufarbeitung von Geschichte Weltmeister eigentlich sind, zumindest auch so eingeschätzt werden von unseren europäischen Nachbarn. Aber es haut nicht immer hin. Zum Beispiel bei den vergessenen Geschichten der Kriegskinder. Das Thema unseres Radiocafés aus der Moritzbastei in Leipzig. Frau Reddemann, woran hat das denn gelegen, dass es so lange gedauert hat, bei Ihnen und bei vielen anderen auch, bis man ernsthaft sich mit der Frage auseinandergesetzt hat, was hat das alles bei mir für Spuren hinterlassen, mit welchen Auswirkungen? Warum hat das so lange gedauert?
Das hat sicher viele verschiedene Gründe, aber ein mir sehr wichtig erscheinender ist, dass es so schrecklich war, dass man sich nicht damit auseinandersetzen konnte, dass es erschwerend dazu kam, dass die Deutschen eben diejenigen waren, die den Krieg angezettelt haben. Und dass wir dann sehr beschäftigt waren, uns mit der Nazizeit auseinanderzusetzen. Das finde ich auch wichtig, dass das geschehen ist. Und dann gibt es natürlich für diese Generation was Typisches. Und das war, dass uns gesagt wurde, ihr habt's doch gut. Oder ihr habt's doch gut gehabt. Damals haben nämlich fast alle Menschen gedacht, übrigens nicht nur in Deutschland, dass zumindest kleine Kinder nichts mitkriegen, wenn was Schlimmes ihnen passiert. Und infolgedessen haben die jüngeren Kriegskinder, zu denen ich ja auch gehöre, denen wurde also unterstellt, ihr habt den Krieg nicht erlebt sozusagen. Und ich habe lange Zeit wirklich ernstlich auch gedacht, ich hätte den doch gar nicht erlebt. Also alle anderen haben den sozusagen erlebt. Meine Eltern, meine großen Brüder, die sogar noch im Krieg waren. Und denen ist es schlecht gegangen, das war klar. Und dann ist es auch eben den Opfern der Deutschen schlecht gegangen und das hat uns beschäftigt und unsere eigene Geschichte ist untergegangen. Die war uns nicht bewusst als eine leidvolle Erfahrung. Das ist seltsam, aber das erklärt sich eben aus diesen unterschiedlichen Hintergründen heraus, nach meinem Verständnis.
Wenn Sie sagen, ihr habt das doch gar nicht so miterlebt, Sie haben die ersten beiden Lebensjahre im Krieg verbracht. Haben Sie im Laufe Ihrer Erinnerung, sehr persönlich diese Frage, Sie können gerne sagen, will ich nicht darauf antworten, haben Sie im Laufe der Zeit Erinnerungen an diese ersten beiden Lebensjahre aufgetan?
Also ich habe zum Beispiel Erinnerungen an Bombenalarm und habe eben dann auch erst sehr viel später verstanden, warum mir jedes Mal es kalt über den Rücken läuft, wenn ich irgendeinen Alarm höre. Das ist jetzt etwas besser geworden, weil ich mich eben viel damit auseinandergesetzt habe. Aber früher bin ich wirklich jedes Mal zusammengezuckt. Wenn, also Sie kennen das ja mit diesen Sirenen, die da irgendwie probeweise losgehen oder so. Also es hat mich jedes Mal in Angst und Schrecken versetzt, auch als Erwachsene. Es war mir peinlich, ich habe darüber auch nicht geredet. Ja, und das war zum Beispiel eine Geschichte, wo ganz klar für mich ist inzwischen, ich habe mich erinnert, mein Körper erinnert sich, ich konnte das aber erstmal gar nicht verbinden. Das ist eine sehr zentrale Erinnerung. Es gibt noch andere, die im Zusammenhang damit stehen, dass wir Deutschland, als ich 2 war, verlassen haben, nach Österreich gegangen sind, weil meine Mutter Österreicherin ist. Und da dann wieder weg mussten, weil die Österreicher ja die Deutschen nicht mehr haben wollten. Und das war wie eine Art Vertreibung und Flucht und nicht wissen wohin. Und das hat auch Spuren hinterlassen, die mir erst nach und nach bewusst werden. Ich konnte also lange Zeit eigentlich nicht auf Reisen gehen, weil mich das immer geängstigt hat. Und ich habe das auch nicht verstanden. Oder ich hatte immer so komische Zustände, war in heller Aufregung und das ließ sich alles gar nicht richtig erklären. Und wenn man dann so viel über sich selbst nachdenkt, wie man das ja als Psychoanalytiker oder Psychoanalytikerin, die ich ja bin, macht, dann ist es schon seltsam, dass man diese Sachen irgendwie gar nicht richtig einordnen kann.
Abgesehen jetzt von diesen individuellen Geschichten, Sabine Bode, bei all den Gesprächen, die Sie geführt haben, was war denn ausschlaggebend dafür, dieses lange, lange Schweigen? Das nicht erzählen wollen oder das nicht erzählen dürfen, weil die Diskussion in eine andere Richtung zu laufen hatte?
Ich glaube, das war beides. Am Anfang ist diesen Kindern gesagt worden, vergiss das alles, guck nach vorn, sei froh, dass du überlebt hast. Darüber redet man nicht, wenn es ganz schlimme Erlebnisse waren. Das war auch schambesetzt. Letztlich kann man sagen, es hat sich niemand dafür interessiert, für diese Erlebnisse der Kinder. Und natürlich, wenn man nie eine Chance hatte, das zu verarbeiten und gleichzeitig noch in so einer Generation aufgewachsen ist, deren Erziehung den Obertitel hatte, nimm dich nicht wichtig. Ja, dann passt das gut zusammen. Und natürlich, ich glaube schon, dass diese Generation beunruhigt war, untergründig. Aber sie hat es nicht angesprochen und sie wollte auch vom Krieg nichts wissen. Sie wollte auch natürlich auch nicht, dass wieder Krieg kommt. Das ist ja eine große Gruppe dieser Jahrgänge, sind ja Pazifisten, ja. Das heißt, also am Anfang hat es niemand hören wollen und als sie dann Erwachsene waren, wollten sie auch vom Krieg nicht mehr reden.
Und in den Aufbaujahren war man ja auch beschäftigt.
Ja, aber das ging ganz lange. Also ich habe ja Ende der 90er angefangen zu recherchieren und da in den ersten Jahren, ich bin schier verzweifelt, ich hörte immer nur so ausweichende Sätze wie, ach, andere haben es noch schlimmer gehabt, gab auch schöne Zeiten, hat uns nicht geschadet. Und das ist im Grunde erst seit 2 Jahren, seit dem Buch von Günter Grass und seit dem Buch von Jörg Friedrich, hat sich das geändert. Da ist das Tor aufgegangen und die Sache ist diskussionsfähig geworden.
Kerstin Dietzel, was haben Sie für Erfahrungen gemacht bei den Menschen, mit denen Sie Interviews geführt haben? War das für die Betreffenden, die sich freiwillig gemeldet haben, auf eine Zeitungsanzeige, war das für die schwer oder war das für die eine Erleichterung, sich mal mitteilen zu können?
Zunächst einmal muss ich dazu sagen, dass ich im Rahmen meiner Recherchen zur gauinternen Kinderlandverschickung vorwiegend mit ehemaligen Jungen und Mädchen Interviews geführt habe, die also im Alter zwischen 10 und 14 Jahren waren, die also sehr bewusst Angstsituationen wahrgenommen haben, Stresssituationen, Schocksituationen geschildert haben. Und die also auch sich so aufgrund dieser Eindringlichkeit der Erlebnisse persönlich niedergeschlagen haben, dass es schon vorkam, dass also es zu Weinausbrüchen während der Interviews kam. Ich erinnere besonders ein Interview mit einer Zeitzeugin aus Dessau, die also erzählte, wie sie also am 7. März 1945 den Bombenangriff auf ihre Heimatstadt erlebt hat und mir offenbarte ihre ganzen Emotionen, die sich also über 50, 60 Jahre in sie hineingefressen haben, auf einmal offenbarte. Also es war buchstäblich das Fass, was zum Überlaufen kommt und sie also wirklich völlig zusammenbricht. Sie spricht also sehr emotional und sehr detailliert über ihre Eindrücke während dieser Bombennacht. Es kam hinzu, der Vater durfte nicht mit in die Bunker, der musste also Luftschutzkeller aufsuchen. Sie war also mit ihrer Mutter allein in diesem Bunker und sie beschreibt also die Situation entgegen aller Katastrophenfilme, wie sie also da sitzt und es ist alles ruhig. Ab und zu weint mal ein Baby, es begreift die Situation nicht, ist klar. Aber ansonsten ist alles ruhig, es ist eine Stille. Sie beschreibt es auch als Totenstille. Und sie kommt also, sie möchte den Bunker verlassen, sie warten auf den Vater und sie beschreibt es auch wirklich, der Vater, der besorgte Vater, der kam nicht und sie sitzt mit ihrer Mutter da und wartet immer, dass der Vater kommt. Andere Väter kommen, holen ihre Familien, aber der Vater kommt nicht. Und am anderen Morgen verlässt sie also mit ihrer Mutter den Bunker und geht durch die brennende Stadt und kommt an ihrem Haus vorbei, das zerstört ist. Und sie nimmt eben Dinge so wahr, zum Beispiel der Handwagen, der vom Tor steht. Der steht da, der ist nicht mal, der stand da, wie er am Morgen da stand. Und es ist alles, die ganze Welt um sie herum ist in Trümmern. Aber so diese Bilder, wie dieser Handwagen, die werden also wirklich symbolisiert in diesen Erzählungen. Und ich habe jetzt dieses Beispiel ganz bewusst genannt, um zu sagen, wie traumatisch diese Erinnerungen sind, teilweise sehr dramatisch auch vorliegen und auch nicht nach außen getragen werden. Und ich denke, es ist wirklich an der Zeit, Aufarbeitung zu betreiben. Nicht nur Aufarbeitung in wissenschaftlicher Hinsicht, sondern sich auch diesen Menschen zuzuwenden, die, denke ich, unser aller Beachtung finden müssen, die oftmals falsch verstanden werden. Und ich möchte auch noch Folgendes dazu sagen. Die persönliche Aufarbeitung fand ja nicht mal in den Familien selber statt. Sie müssen bedenken, man wollte der Mutter nicht wehtun, die gerade den verkohlten Vater irgendwo an der Straßenecke identifizieren musste als Kind. Die Mutter wollte das Kind nicht belasten und es wurde also in der Familie nicht drüber gesprochen. Es wurde auch zwischen der Generation der Kriegskinder auch nicht darüber gesprochen. Das darf man auch nicht vergessen, denn jeder nahm vom anderen an, der hat ja genau das Gleiche erlebt. Also wurde nicht über Details gesprochen, wenn denn nur wirklich auf Faktenebene, sage ich jetzt mal so in Anführungsstrichen, aber die Emotion blieb aus. Und jetzt, dadurch, dass nicht gesprochen wurde, sehen sich auch die Menschen, die ehemaligen Kriegskinder, immer mehr, sage ich mal, also sich Unkenntnis spätere Generationen ausgesetzt. Das heißt, sie verlangen ganz einfach, dass keine Schuldzuweisung kommt. Du bist ja ein Kriegskind oder du warst ja Mitläufer bei Hitler oder so oder du wurdest nationalsozialistisch erzogen. Das kommt noch erschwerend dazu, dass sie diesen, Aussagen noch ausgesetzt sind und sich dementsprechend auch nicht trauen zu äußern. Und da muss man eben sehr viel Einfühlungsvermögen haben und eben wirklich Aufarbeitung, wie meine Vorrednerin auch sagen, es ist jetzt ein Thema, was jetzt aktuell ist, was jetzt auch angesprochen wird und man muss sich dieser Generation wirklich zuwenden. Sie müssen bedenken, es ist eine Generation, die aus biologischen Gründen irgendwann nicht mehr da ist und die uns sehr, sehr viel zu erzählen haben und daran möchte ich auch meinen Beitrag leisten, diese Erinnerung zu transportieren und anderen Generationen zu erschließen.
Das ist ein weites Forschungsfeld, Kerstin Dietze. Vielen Dank. Und Sabine Bode, an Sie die Frage, wie ist denn das? Ist das immer so, wie Kerstin Dietze das gerade beschrieben hat, dass also eine Gelegenheit, endlich mal erzählen zu können, nach Jahrzehnten des Schweigens, dass die unbedingt ergriffen wird? Oder kommen auch Reaktionen wie, halt mal die Bälle flach, willst du mir ein Trauma einreden? Ich bin doch jetzt bis jetzt da ganz gut mit klargekommen.
Ja, das Letztere habe ich auch gehört. Also ich habe beide Reaktionen erlebt. Wie gesagt, es gibt ein Vorher und Nachher bei meinen Recherchen. Also bis 2002 war dieser Satz, sie wollen mir wohl ein Trauma anhängen, relativ häufig. Es tat mir immer sehr leid, weil ich habe natürlich gemerkt, dass ich da jemandem zu nahe getreten war. Und aber ich wollte einfach nur wissen, wie man sowas Schweres verkraftet und wie man später damit lebt, ganz simpel. Aber an dieses Wissen war so einfach eben nicht heranzukommen. Und es haben mehr Frauen erzählt und wollten auch erzählen. Und es gab dann, so weil ich ja sehr früh schon angefangen habe, dieses Thema, als es noch sehr verschwiegen war zu recherchieren, hatte ich immer so eine Truppe, die mir so richtig den Rücken gestärkt hat. Immer sagt mir, Frau Bode, bleiben Sie dran und das ist wichtig und wir wollen endlich wahrgenommen werden. Das ist das, was passiert, glaube ich. Auch mit diesem Interview jetzt von Frau Dietze. Diese Generation, glaube ich, hat jetzt das Bedürfnis, auch öffentlich wahrgenommen zu werden. Und mein Eindruck ist, wir erleben so das Entstehen eines Generationsbewusstseins. Das ist ja was ganz Neues. Also der Anlass liegt 60 Jahre zurück und jetzt hört man hier und da diesen Satz, ich bin ein Kriegskind, habe ich vor 5 Jahren noch nie von irgendjemandem gehört.
Wenn die Leute dann erzählen wollen, Frau Bode, wie weit gehen die dann in ihren Erzählungen und in ihren Schilderungen? Und inwieweit bringen Sie durch neue Fragen das Thema in Bereiche, die dem Erzählenden oder der Erzählenden selber unheimlich werden?
Also es gibt diese Frage, was war, die ist unproblematisch, weil die erzählen so viel, wie sie erzählen können, so viel, wie sie Sprache haben für das, was geschehen ist. Womit ich mich zurückhalte, das ist die Frage, wie wäre Ihr Leben verlaufen, wenn Sie dieses Schreckliche am Anfang Ihres Lebens nicht gehabt hätten, wenn Sie ein Friedenskind gewesen wären? Das ist eine aufdeckende Frage, weil das macht den Leuten womöglich bewusst, wie schwer sie es hatten im Leben. Ja? Und das, glaube ich, kann man nur häppchenweise ertragen. Insofern ist das eine Frage, die ich nur bei ganz wenigen gestellt habe, denen ich das zugetraut habe. Und von denen habe ich auch eine Antwort bekommen. Das sind diejenigen, die sich schon seit einigen Jahren mit den Folgen dieser Kriegskindheit beschäftigt. Und davon handelt ja auch mein Buch Die vergessene Generation, dass ich wissen wollte von dieser Generation, ja, was ist denn danach passiert? Wie hat sich dieser Krieg im späteren Leben ausgewirkt? Wie hat es einen geprägt in den Einstellungen? Wie hat es einen belastet? Und wo hat diese Kindheit sie auch stark gemacht? Auch das muss man ja berücksichtigen.
Frau Redemann, mir ist bei dem, was Kerstin Dietzel erzählt hat, von diesem Interview mit der Frau aus Dessau, die dann sehr emotional geworden ist, sehr viel erzählt hat, geweint hat, da ist mir dann der Gedanke gekommen, Donnerwetter, da hat ja der Interviewer, die Interviewerin, in dem Moment auch nicht gerade eine besonders einfache Situation. Also da möchte ja schon fast psychotherapeutisches Geschick oder Fachkenntnis dabei sein, um diese Situation auffangen oder bestenfalls sogar auflösen zu können, wenn man solche Situationen herstellt. Und das wird ja bestenfalls häufiger geschehen in Zukunft.
Ja, also zwei Sachen. Erstens ist es auch eine Belastung für die Interviewerin. Das hätte ich Ihnen auch ein bisschen angemerkt, dass kann man nicht einfach nur so hören und wegstecken. Und zum anderen ist es eben so, dass für viele Menschen das hochriskant ist, über solche extremen Belastungen zu sprechen, weil sie dann in Zustände hineingeraten, als wäre das jetzt gerade wieder, als würde das jetzt gerade passieren. Das ist übrigens auch mit ein Grund, warum Menschen nicht drüber sprechen. Ja, weil die spüren, dass das geht mir zu nah. Und die finden dann zum Teil Wege, eben so drüber zu reden, dass es sie nicht so belastet, sozusagen, als wäre es die Geschichte von jemand anderem, also mit viel emotionalem Abstand und eben nicht gleich in die Emotionen rein, weil einen das total überwältigen kann auch. Und das merkt man oft eben auch als Zuhörer, wie nah einem das gehen kann. Und von daher ist eben das Problem, darüber reden ja, aber so, dass es einen nicht wieder hineinzieht und man dadurch schlechter dran ist als vorher. Ja, und das müssen wir bedenken, ja, wenn wir einladen, jetzt redet doch mal drüber, dass das auch heikel ist.
Also unabhängig von der Voraussetzung der Freiwilligkeit, dass jemand von sich aus kommt und erzählen möchte. Also nicht, dass man sagt, oh, guck mal, ein Jahrgang 35, den interviewe ich mal, könnte spannend werden. Also das könnte verheerende Folgen haben.
Könnte, ja. Oder man müsste zumindest respektieren, eben wenn die Leute dann nicht so intensiv das sich erlauben, in ihre Gefühle reinzugehen. Und man muss das respektieren und ihnen lassen, dass manche das so machen.
Kerstin Dietzel, ich nehme an, Ihre Arbeit war insofern noch etwas schwieriger und problematischer, auf der anderen Seite auch spannender, weil Sie in Ihrem Buch einerseits die Erinnerungen von Zeitzeugen schildern, auf der anderen Seite das Ganze historisch Faktenwissen präsentieren. Also wie war das mit den Verordnungen zur Kinderlandverschickung, wie war der ideologische Überbau, was war der verwaltungstechnische Ablauf, wie war das gedacht und wie ist es dann umgesetzt worden. So, und dann die persönlichen Erinnerungen da auf der anderen Seite. Wie oft ist das auseinandergeklafft, wie oft war es beieinander, die historische Verwaltungswirklichkeit und die biografische Wirklichkeit?
Ja, zunächst muss man sagen, dass also die Forschung, also ich bin ja auch Historikerin, um das vielleicht nochmal an dieser Stelle deutlich zu machen, ist hier auf dem Gebiet des heutigen Ostdeutschlands in Sachen Zweiter Weltkrieg oder auch Hinwendung zu den Zeitzeugen noch nicht so stark ausgeprägt gewesen. Aber auch die historischen Fakten haben ganz einfach gefehlt. Die Archive waren zwar voll, aber es waren einfach keine Sekundärliteratur anzufinden, die sich also auch diesem Kriegsthema widmen. Und daher musste ich zuerst einmal, wie Sie sagen, völlig richtig, die Verordnung herbeiholen. Also erstmal das Thema gauinterne Kinderlandverschickung erst einmal als gauinterne Verordnung innerhalb der Geschichte, Regionalgeschichte des heutigen Bundeslandes Sachsen-Anhalt. Und dann eben weiterführen wollte ich sehen, inwieweit diese, wie Sie auch richtig sagen, Verordnungen jetzt mit dem Kindheitserinnerungen also zu übertragen sind oder inwieweit die halt sich einander bedingen. Zunächst einmal muss dazu gesagt werden, dass also die gauinterne Kinderlandverschickung hier auf diesem Gebiet relativ spät erst begonnen wurde. Das heißt also erst im Dezember, Januar 1943, 44, als also die Städte Hamburg oder Rostock oder Lübeck bereits völlig zerstört waren und die ganzen Evakuierungswellen also hier in dieses Gebiet kamen. Daher ist es auch so zu verstehen, dass hier eine gauinterne Kinderlandverschickung durchgeführt wurde. Das heißt also die Kinder, ich habe mich hier vorwiegend mit den Schulkindern befasst, wurden also auf die Gebiete des Harzes und der Algemark verteilt und die Befindlichkeiten sind doch sehr unterschiedlich auch und ich möchte hier besonders hervorheben diese regionale Nähe. Also es ist hier durch die gauinterne Kinderlandverschickung etwas eingetreten, womit wahrscheinlich niemand gerechnet hat, nämlich dass die kinderlandverschickten Kinder eine doch sehr nahe Beziehung noch zu ihren Eltern hatten. Sie waren ja nicht weit entfernt. Sie müssen bedenken, ein Kind, das aus Dessau verschickt wurde, wurde in den Harz verschickt. Ja, und es kam auch sehr oft dadurch zustande, dass diese Kinder ausbrachen aus diesen Lagern und zurück zu ihren Eltern wollten. Es ist ja so, dass dieser Luftkrieg wurde ja als Bedrohung auch durch die Kinder sehr stark wahrgenommen und hat natürlich auch das Verhalten der Kinder sehr stark beeinflusst. Und die Kinder hatten eben Sorge um ihre Familien. Ja, sie bekamen also Post von den Eltern, vielleicht auch Benachrichtigungen, dein Vater ist gefallen oder dein Bruder ist gefallen und mussten auch damit irgendwie zurechtkommen und waren immer in der Erwartung, morgen kann es dich treffen, morgen kann ein Brief von dem Tod deiner Eltern da sein und es kam zu Ausbrüchen. Ja,
das was ich auch spannend fand, Frau Bietzel, dass also innerhalb dieser, war ja noch nicht Bundesland, sondern gauinternen Verschickung, dass dann auch der Effekt eingetreten ist, dass die Kinder sehr frühzeitig die Sinnlosigkeit dieses Unternehmens begriffen haben, sozusagen vom Regen in die Traufe. Also gut, heute wird Dessau bombardiert, aber morgen ist es halt Stendal. Also es war vollkommen zweckfrei letztendlich vor diesem Hintergrund.
Es wurden also sehr viele Magdeburger Kinder nach Stendal geschickt und zu dieser Zeit war natürlich Stendal wesentlich häufiger von Bombenangriffen also betroffen als zum Beispiel Magdeburg. Also diese Sinnlosigkeit allein in der Organisation und Durchführung dieser Maßnahme hier für dieses Gebiet, was ich also in meinem Buch untersucht habe, ist also wirklich, es schreit fast also einem entgegen, wenn man sich damit beschäftigt. Und das vielleicht bloß kurz dann halt noch auch
und,
zu Ihrer
Frage. Und ist es jetzt vorgekommen, dass Sie gesagt haben, als Historiker weiß ich, dass das so und so passiert ist. Der oder die erzählt mir das jetzt aber so und so. Das passt nicht zusammen. Haben Sie das dann denen gesagt? Das kann gar nicht so sein, wie Sie mir das erzählen. Willen.
Nein, also ich bin ja, wenn ich Interviews führe, bin ich Zuhörerin. Also ich werde mich da hüten, irgendwelche historischen Sachverhalte dem Menschen an den Kopf zu werfen, der sich mir öffnet, der also mir sein Leben erzählt. Sowas habe ich also grundsätzlich nicht getan. Sondern ich sehe mich wirklich als Zuhörerin. Nicht jetzt als Richter des Lebens oder des Erlebens von anderen Menschen. Das ist vielleicht
dann
ganz deutlich.
Das ist dann nur in den Familien passiert, wenn die Kinder und Jugendlichen ihr Geschichtswissen ihren Eltern um die Ohren gehauen haben, was ja mitunter vorgekommen sein soll. Generationenkonflikt kann man das dann allgemein nennen. Wir sind im Radiocafé in der Moritzbastei Leipzig. Eine vergessene Geschichte, warum Kriegskinder, und wir reden über die Jahrgänge 1930 bis 45, erst heute erzählen, unser Thema heute. Wir werden von Thomas Fellow und Stefan Bormann, Hands on String heißen sie gemeinsam, musikalisch begleitet. Thank you. So schöne Musik, so schöne Instrumente und doch so mühsam zu lernen. Aber manche machen es erfolgreich. Ich hatte mein traumatisches Erlebnis bei Wem Gott will rechte Gunst erweisen. Das hat mich als Elfjähriger nicht überzeugt. Ich habe die Gitarre beiseite gestellt. Und jetzt habe ich kalte Füße, Sabine Bode. Und es gibt ja auch ganz erstaunliche, in ihrer Schrecklichkeit auch schon fast wieder komische Geschichten, wenn wir nämlich darüber reden, was es denn für einen Sinn machen könnte für den Einzelnen, für das einzelne Kriegskind, sich noch einmal klar zu machen, was da passiert ist. Sie beschreiben in Ihrem Buch die Geschichte einer Frau, die ihr Leben lang kalte Füße hatte. Was wiederum hat das mit dem Kriegskind zu tun?
Das hat, ich glaube, das war die Geschichte von Frau Reddemann.
Ja. Die haben Sie erzählt, Frau Reddemann, im Nachwort. Dann bitte ich um Pardon. Ja, Sie hatten das Nachwort zu dem Buch von Sabine Bode geschrieben. Ja.
Also da geht es darum, dass eine Frau immer fort kalte Füße hatte und nichts hat geholfen und es war für sie sehr leidvoll. Und irgendwann mehr oder weniger zufällig in der Therapie kam dann zur Sprache die Flucht von Ostpreußen übers Meer nach Dänemark und da ist ihr auf einmal wie Schuppen von den Augen gefallen. Sie war ja da im Wasser auf dem Boot und das Interessante war übrigens auch, das waren nicht nur die Füße, sondern auch ein Stückchen noch die Waden und dann hat sie sich das klar gemacht, dass genauso hoch, wie sie im Wasser stand, genauso hoch war es kalt. Also der Körper hat es gespeichert, sich erinnert oder ihr Körpergedächtnis und sie hat es nicht wegbekommen, solange sie sich nicht mit dieser traumatischen Erfahrung auseinandersetzen konnte. Wir wissen ja, wie katastrophal gerade die Situation der Menschen aus Ostpreußen war und die Flucht. Und da war das sozusagen konserviert und dann hat sie sich damit auseinandersetzen können und dann hat sich das auflösen können.
Die Füße sind jetzt wieder warm.
Die Füße sind wieder warm.
Frau Bode, ist das übertragbar, dieses Beispiel, auf andere seelische und körperliche Verletzungen?
Also ich habe ja in meinem Buch ungefähr, ich glaube, 17 oder 18 Menschen vorgestellt und mit denen habe ich ja jetzt über Jahre zu tun gehabt. Und bei 80% von ihnen ist es heute so, wenn ich mit ihnen telefoniere, dass sie sagen, ach, ich bin jetzt heute an einem ganz anderen Punkt. Und ich habe das jetzt schon so aufgearbeitet, meine Schlafstörungen sind besser, meine Panikattacken sind besser, ich interessiere mich jetzt für das und das und ich mache jetzt Yoga. Also mein Eindruck ist, dass sie wirklich davon profitiert haben, dass sie sich damit dass sie zunächst mal sich ihrer Kindheit gewidmet haben, dass plötzlich Erinnerungen gekommen sind, die sie vorher nicht hatten und dass sie sich dann die Frage gestellt haben, was hat das eigentlich zu tun mit diesen Beschwerden, die ich mein ganzes Leben lang hatte, beziehungsweise die jetzt, da ich im Ruhestand bin, erst aufgetaucht sind. Ja, also bei einer Frau, die war ihr ganzes Leben immer vergesslich. Und zwar so extrem, dass ihr fast alle privaten Beziehungen darüber kaputt gegangen sind, weil niemand glauben konnte, dass sie sich nicht erinnerte, dass der Mann sie 3 Tage vorher geküsst hatte. Und die hatte bestimmte auch Projekte, an denen sie engagiert gearbeitet hatte, weg waren sie. Und es stellte sich dann heraus, als sie sich mit ihrer Kindheit beschäftigte, sie lebte in einer Stadt an der Nordsee, die war Marinestadt und sie wurde praktisch den ganzen Krieg über bombardiert. Und die Eltern sind auch nicht mit dem Kind weggegangen. Das heißt, und was sie weiß von, und sie war dann 4 und dann hat sie diese zentrale Erinnerung, sonst hat sie ganz wenig Erinnerung vom Krieg gehabt, die ganze Straße brennt, sie hat furchtbare Angst, sie liegt im Bett, sieht die brennenden Häuser auf der Straße gegenüber, die Mutter kommt rein, sie denkt, die Mutter tröstet sie, die Mutter sagt, dreh dich um zur Wand, mach die Augen zu, vergiss, was du gesehen hast und geht wieder. Und sie hat das Gefühl, dass diese Vergesslichkeit und dieses Nicht-Hinsehen, dass das wirklich eine Lebensbehinderung war. Und die hat sie sich immer vorgeworfen, weil sie nicht wusste, wo sie herkam. Und nun jetzt ist die Situation, jetzt geht sie ist sie Mitte, Ende 60. Jetzt ringsum wird das Gedächtnis schwächer, natürlich altersbedingt, und ihr wird besser.
Gut, das wird dann sicherlich auch wieder zu Verwicklungen führen, die dann aber auf einem sehr viel leichteren und erfreulicheren Niveau offensichtlich abgehen. Frau Reddemann, kann man denn prinzipiell sagen, also wenn ich mir nur die Sachen klar mache, dann wird es mir irgendwann besser gehen, in Anführungszeichen? Oder ist nicht auch richtig, Verdrängung funktioniert doch manchmal auch prima und ist auch manchmal sehr nützlich?
Also es gibt zwei verschiedene Arten. Das eine ist eben, sind die Menschen, die wirklich das schaffen zu vergessen und es belastet sie nicht mehr. Die haben aber dann eben auch keine Symptome. Sind. Dann gibt es Menschen, die haben jede Menge Symptome und wenn man sie genau fragt, haben sie das seit der Kindheit. Zum Beispiel Schlafstörungen und alle möglichen psychosomatischen Probleme. Und die bringen das nicht mit den traumatischen Erfahrungen im Krieg in Verbindung. Und vielleicht dann jetzt erst, wo man anfängt, darüber nachzudenken, wird der eine oder dem anderen klar, oh ja, das könnte ja damit was zu tun haben. Und dann fangen die an zu forschen und zu verstehen. Und dadurch kann sich das dann gegebenenfalls auflösen. Man muss das allerdings eben behutsam machen. Man darf da jetzt nicht sich reinstürzen in diese Erinnerungen, weil das kann zum Teil wirklich die Menschen erst recht sehr stark belasten. Also man darf das auf keinen Fall forcieren.
Therapeuten können viel falsch machen. Frau Bode, in Ihrem Buch kann man nachlesen, dass der ein oder andere nicht immer ganz glücklich und zufrieden war mit Therapien.
Also einer hat mir erzählt, dass der seine Angstzustände nie losgeworden ist und der war jahrelang alkoholabhängig, ist dann abstinent geworden und da gingen die Angstzustände erst richtig los. Und er hatte dann das Gefühl, oder er war dann beim Therapeuten schon im vorzeitigen Ruhestand gegangen, weil das nicht mehr aushielt. Und der Therapeut sagte, ach, das könnte doch mit Ihrer Kriegskindheit zu tun haben, schreiben Sie es doch mal auf. Und er fing an, brav natürlich, das ist ja auch so eine pflichtbewusste Generation, der Therapeut hat es gesagt, fing an aufzuschreiben und kriegte das Bedürfnis, sich aus dem Fenster zu stürzen. Ja? Und der sagte zu mir, bleiben Sie mir weg mit Therapeuten. Ne? Ja, es ist ein bisschen schade, weil ich glaube, inzwischen gibt es Therapien und auch Therapeuten, die das sehr gut und auch vor allen Dingen sehr behutsam angehen. Aber das war sicherlich der falsche Rat, so nach dem Motto, Hauptsache es kommt mal raus und dann haben sie diese Last nicht mehr.
Frau Redemann, wie ist das denn überhaupt mit der Zahl der Ansprechpartner für Kriegskinder, Traumatherapeuten? Sie sind nun eine, auch wie gesagt, übernational bekannt, europaweit bekannt. Es gibt ja auch viele Feldwald- und Wiesenpsychotherapeuten, die jetzt nicht unbedingt dieses Fachgebiet haben und die womöglich Schaden anrichten können. Ja, wie findet man denn dann, wenn man möchte, einen kompetenten und guten Ansprechpartner?
Also das Einfachste, glaube ich, ist, dass man den Therapeuten, die Therapeutin fragt, haben sie sich speziell fortgebildet in Traumatherapie? Weil das ist was Spezielles, das hat hierzulande kaum jemand gelernt im Rahmen der Ausbildung. Man kann sich da inzwischen seit einigen Jahren fortbilden, weiterbilden. Und ich würde allen raten, die vorhaben, da was aufzuarbeiten, da einfach genau zu fragen. Es gibt Fachgesellschaften, die man kontaktieren kann und fragen kann. Die haben aber auch nicht den vollen Überblick über alle, weil das eben sehr unterschiedliche Gesellschaften sind. Also ich meine am besten, dass man fragt direkt.
Und da gibt es viele gute und nicht nur viele Gurken. Na, seien Sie ehrlich.
Also bitte. Wie immer, es gibt ein paar sehr gute und es gibt einige gute und es gibt viele durchschnittliche, die aber ordentlich arbeiten. Und es gibt leider auch schlechte.
So, und jetzt nochmal zu dem, was Frau Bode in einem Nebensatz gelassen ausgesprochen hat, nämlich, dass natürlich Frauen sich häufiger damit auseinandersetzen als Männer. Das nagt natürlich an mir. Frau Dietzel, wie war es denn bei Ihrem Aufruf, die Geschichten zu erzählen? Können Sie es mal ganz kurz sagen, wie viele Männer, wie viele Frauen sich gemeldet haben?
Also das ist sehr unterschiedlich. Zunächst habe ich also Kontakte über mir bekannte Mitarbeiter in Archiven gesucht, die also an dem wurde schon mal herangetreten mit einer Anfrage, gibt es Material, also von Zeitzeugen und so. Da ich ja auch Schulklassenverschickung als Untersuchungsgegenstand hatte, konnte ich also immer auf mehrere gleich zurückgreifen. Es waren also immer fast ganze Klassenverbände, die ich also befragen konnte, natürlich dann allerdings einzeln. Und dadurch kam auch sehr schnell, so nach Schneeballprinzip, hatte ich also schnell sehr viele Zeitzeugen. Ich habe also insgesamt über 150 Erhebungen durchgeführt, Fragebogenerhebungen und Interviewerhebungen. Und ist ein ungefähr ausgewogenes Verhältnis in meiner Recherche, muss ich dazu sagen. Vielleicht sogar etwas zugunsten der männlichen, aber das kann auch daran liegen, dass ich, wie gesagt, auch Fragebogenerhebung gemacht habe. Ich würde das jetzt also in dem Zusammenhang ungefähr pari einschätzen.
Wie viel waren es bei den Interviews dann?
Also bei den Interviews, da waren es etwas mehr weibliche. Ich glaube, es waren etwas mehr weibliche, ja, aber ich hätte das auch noch aufstocken können.
Also Frau Reddemann, wollen Sie mit dieser Frage insinuieren, dass wenn es um tiefere Gespräche geht, Frauen dann doch wieder interessierter sind als Männer?
Nein, also jedenfalls in dieser Generation tun sich dann doch die Frauen oft leichter, was auszudrücken als Männer. Das ändert sich ja, Sie sind ja schon jünger. Aber aber die Älteren, da ist es sehr auffällig, dass eben die Frauen doch mehr bereit sind, über Dinge, die ihnen unter die Haut gehen, zu sprechen. Und Männer eher sagen, lass mich damit in Ruhe.
Ja. Frau Bohle, auch Ihre Erfahrung?
Ja, es sind doch mehr Frauen. Mehr Frauen, also die mir sagen, es ist ihnen wichtig, dass das Thema wird. Also bei den Männern habe ich schon das Gefühl, dass sie anfangen, sich damit zu beschäftigen. Da hat vor allen Dingen das Buch von Jörg Friedrich der Brand ganz viel ausgelöst. Ich meine, dieses Buch hat diese Generation erstmals untereinander in Kontakt gebracht. Die unterhalten sich über dieses Buch. Also ich hatte in den 70er Jahren, ich glaube es ist 75 erschienen in Westdeutschland von Alice Schwarzer, Der kleine Unterschied und seine großen Folgen, hatte so einen ungefähr einen ähnlichen Effekt wie das Buch von Jörg Friedrich. Insofern, weil von außen immer gesagt wurde, das kann ja alles nicht stimmen, völlig unwissenschaftlich, hat sie da einfach nur so ein paar Interviews zusammengepappt und so. Und niemand dieser Kritiker hat sich dafür interessiert, warum das ständig die Frauen laden und unendlich drüber redeten. Endlich war eine Tür aufgemacht und sie konnten über dieses Geheimnis Sexualität reden. Und so ähnlich ist das mit dem Buch von Jörg Friedrich. Endlich hat da jemand die Tür aufgemacht und sie können über ihre Erfahrungen als Kinder im Bombenkrieg reden.
Was wird denn das für Folgen haben? Darüber können wir dann doch noch mal reden. Und also die Unterschiede zwischen der DDR und der BRD-Aufarbeitung oder dem DDR-Schweigen und dem BRD-Schweigen dieser Generation der Kriegskinder 1930 bis 1945. Darüber werden wir reden und darüber, wenn denn immer mehr Kriegskinder erzählen, was das denn gegebenenfalls für die deutsche Geschichtsschreibung für Konsequenzen haben könnte. Den lauten Aufschrei kann man ja jetzt schon fast hören, immer wieder. Auch Jörg Friedrich hat ihn gehört bei seiner Veröffentlichung der Brand über den Bombenkrieg in Deutschland. Political Incorrect war da ein Tenor. Wir werden musikalisch begleitet in diesem Radiocafé von Thomas Fellow und Stefan Bormann und ich bitte sehr. In unserer Reihe Smash-Hits aus den 30ern zeitgenössisch interpretiert. Thomas Fellow und Stefan Bormann. Eine Frage ist mir gerade noch in den Sinn gekommen, weil ich sie auch auf meinem Manuskript sehe, zugegeben, Frau Reddemann. Kriegskinder haben Kinder. Frau Dietzel ist ein prominentes Beispiel. Ihr Vater Kriegskind, Sie selber als Forscherin und Tochter tätig. Können sich eigentlich Traumata vererben an Nichtbeteiligte?
Ja. Das ist so und das finde ich die wichtigste Verantwortung für diese Generation, dass sie ihre Sachen endlich aufarbeitet, damit sie es nicht mehr weitergibt, denn die Generation hat das weitergegeben. Alles, was an Belastung in uns ist und nicht verarbeitet ist, wird weitergegeben. Und dann hat eben dann die Tochter irgendwelche Symptome sozusagen für die Mutter, für den Vater. Sehr gut untersucht ist es an den Kindern von Holocaust-Überlebenden. Das gilt aber für alle Kinder von Traumaopfern. Und da ist noch sehr viel zu untersuchen und zu forschen. Aber wir, also wir Psychotherapeuten wissen das, dass das weitergegeben wird. Und es ist wichtig, dass
Frau Dietzler hat schwere Bedenken bei dieser These.
Ich habe mich damit gedanklich noch nicht auseinandergesetzt, tiefergründig. Das muss ich hier an dieser Stelle gestehen. Für mich ist erstmal vordergründig, selbst zu wissen, wer bist du? Also es ist eigentlich eine Frage der eigenen Identität. Die Frage danach, wer war meine Großmutter, die ich nie kannte, die auch mein Vater als Mutter nie kannte. Und das ist auch die Frage, was kann ich oder wie kann ich bestimmtes Wissen ermitteln, also familiäre Wurzeln ergründen und das auch meinen Kindern weitergeben. Weil es ist, eine Fehlstelle wäre sicherlich ein furchtbarer Ausdruck, aber es ist doch ein freier Platz in meinem Leben, den ich irgendwie weitergebe. Und weiß nicht, ob ich sage.
Das ist jetzt sagen, eine Bestätigung für mich.
Ja, vielleicht. Aber wie gesagt, also ich habe da
im Wobei das jetzt nicht unbedingt schon gleich traumatisch ist, aber das kann eben noch viel, viel krasser sein. Ja.
Ja,
also
ja.
Nicht nur weiße Flecken, die man füllen möchte, sondern. Also,
sondern Ängste, die man nicht versteht. Und die, wenn man das dann untersucht, merkt, das sind die Ängste meiner Mutter, meines Vaters. Das. Und dann die ganze Generation hat die Schuldgefühle der vorigen Generation. Das habe ich gerade neulich noch mal hautnah erlebt. Ich war in einer, bei einer Fachtagung. Ein prominenter Kollege, der über 80 ist, hat erzählt, wie das aus seiner Sicht zu der ganzen Judenverfolgung gekommen ist und hat Er war selber dann Soldat, war in Stalingrad, war in Gefangenschaft, also sicher auch wirklich ein sehr schweres Schicksal. Ich kann mich nicht erinnern, dass er gesagt hätte, dass er das bedauert, ja, was da passiert ist. Und da habe ich auf einmal das ganz genau wieder gespürt, wie das für mich war, dass diese Generation nicht sagen kann, es tut uns leid. Und dass wir dann diese Schuldgefühle denen abgenommen haben. Also man kann eben als nachfolgende Generation dann Gefühle übernehmen, die eigentlich gar nicht die eigenen sein können. Denn meine Generation ist nicht schuld. Die ist weder schuld am Krieg, noch ist sie an den Nazi-Verbrechen schuld. Wir haben uns aber dauernd schuldig gefühlt.
Sie sind, Herr Verbot, auch in Ihrem Buch manchmal über die Kriegsgeneration hinausgegangen und haben auch diesen Weg weiter verfolgt.
Die zweite Generation, also ich, da haben mich Psychotherapeuten draufgebracht. Also das Gros derer, die heute in psychotherapeutische Sitzungen machen, das sind ja Menschen so, das sind die Kinder der Kriegskinder. Also so zwischen Mitte 30 und Ende 40 oder Mitte 40. So, und da gibt es Aussagen, die sich immer wiederholen und die heißen, mit meinen Eltern kann ich nicht reden. Meine Eltern wissen gar nicht, wer ich bin. Meine Eltern interessieren sich nie für irgendetwas Neues. Meine Eltern wissen nicht, was ich für einen Beruf mache. Also zum Beispiel jemand ist in der Finanzabteilung ganz weit oben bei Ford und die Eltern sagen, die Tochter verkauft Autos. Ich sage nicht, dass das jetzt grundsätzlich in dieser Generation so ist, sondern ich sage, das sind die Eltern, die den Kindern Schwierigkeiten machen. Und wenn man nachfragt, sagen die Therapeuten mir, und ich habe es auch von dieser zweiten Generation gehört, dann waren das schwer traumatisierte Eltern, Flüchtlingskinder, aber auch Kinder aus ausgebombten Städten. Denn das ist ja nicht nur einmal passiert, sondern diese Kinder haben immer und immer und immer wieder diese schrecklichen Sachen erlebt. Es war ja nicht mal irgendwann gut. Und dann kam das Elend und der Hunger in der Nachkriegszeit. Und da hat sich offenbar unter dieser Gruppe der Kriegskinder eine Gruppe ausgebildet, die sehr in sich verschlossen ist, die wirklich Angst hat vor neuen Erfahrungen, die auch nicht ins Ausland reist, die sich natürlich freut, dass die Kinder studieren, aber ist ihnen im Grunde auch, sie ihnen nicht folgen im Sinne von erzähl doch mal. Also mir erzählte eine zum Beispiel, die sagte, wenn ich aus dem Ausland komme, meine Eltern stellen nie irgendeine auch nur sinnvolle Frage. Es interessiert sie nicht. Sie wollen einen kleinen überschaubaren Bereich haben und da darf nichts stören. Da dürfen keine neuen Informationen reinkommen. Und solche Kinder, die ja nun inzwischen teilweise natürlich auch schon Kinder haben, die leiden da natürlich drunter. Und ich finde das sehr schön, wie Sie so über das Verständnis, was Sie entwickeln für Ihre Kinder als Eltern, obwohl die Eltern noch nicht drüber reden können, doch allmählich sich so eine neue oder erstmalig überhaupt so eine neue Nähe zu diesen Eltern herausstellt. Und eins muss ich noch sagen, was diese Kinder immer sagen, das sind keine grausamen Eltern, das sind einfach nur verschlossene Eltern.
Und ja, Frau Redemann, die Gefühle, die eigentlich in irgendeiner Weise gelebt sein sollten, gelebt sein wollen, wenn wir das nicht schaffen, uns mit denen auseinanderzusetzen, die wir davon wirklich betroffen sind, dann geben wir das weiter. Das ist das Problem. Ne? Und darum finde ich es so wichtig, dass die Kriegskindergeneration mit sich selbst ins Reine kommt, da wo es nötig ist. Es sind nicht alle betroffen und es sind auch viele, die gut damit fertig geworden sind. Aber es gibt eben doch sehr viel mehr, als wir früher wussten, die nicht gut damit fertig sind.
Unterschiede in Ost und West, BRD, DDR. Könnte ich ja erstmal mit Klischees kommen, BRD, Aufarbeitungsweltmeister, politisch korrekt, offen, psychotherapeutisch geschult. Auf der anderen Seite die DDR per Definition antifaschistisch, also überhaupt kein Aufarbeitungsbedarf. Kann man so zusammenfassen, Frau Dietze?
Das ist sehr pauschalisiert, würde ich sagen.
Aber Sie hatten den Nachholbedarf schon angesprochen und die sehr dünne Forschungslage.
Ja, also der ist da. Natürlich muss man sagen, dass nach 1945 die Kriegskindgeneration von einer Diktatur in die andere überging, was hier also Ostdeutschland, das heutige Ostdeutschland betrifft, die damalige sowjetische Besatzungszone, später auch DDR. Das ist schon richtig. Aufarbeitung, Nationalsozialismus, Zweiter Weltkrieg ist natürlich, und da haben Sie vollkommen recht, sehr kanalisiert worden, und zwar im Zusammenhang mit der eigenen Legitimation von Partei und Staat in der ehemaligen DDR und natürlich auch der eigene Legitimationsanspruch. Das heißt also, wir orientieren uns nicht an Individuen, sondern wir orientieren uns an unsere Zukunft, der Aufbau des sozialistischen Staates und so weiter. Also das stand hier in den Vordergrund. Und natürlich die gezielte Inszenierung von Feindbildern, die da auch mit in diese Sparte mit einzugliedern ist, dass also sehr stark mit Feindbildern gearbeitet wurde, was auch den Bombenkrieg betrifft, dass also gesagt wurde, die imperialistischen Mächte haben also die ostdeutschen Städte in Schutt und Asche gelegt und. Also immer diese Übertragung Diktaturfeindbild. Ich sehe eigentlich aber den großen Anspruch daran, dass wir als Historiker jetzt erkennen müssen, uns nicht bloß einfach geschichtlichen Konstruktionen zuzuwenden, sondern den Menschen und uns also an der Mikroebene zu orientieren innerhalb unserer Forschung. Nicht die Fakten sind für mich von Bedeutung und ich hoffe auch für die zukünftige Geschichtsschreibung, dass nicht nur die Fakten größere Bedeutung erlangen als das Individuum an sich, die also bestimmte Ereignisse individuell erlebt haben und heute konstruiert natürlich reproduzieren in Form von Erinnerungen. Wir haben eine große Verantwortung als Historiker, uns mit der Geschichte auch auseinanderzusetzen, auch wenn wir uns den Zeitzeugen gegenüber treten und sie uns öffnen, oder wir wollen, dass sie uns, dass sie sich uns gegenüber öffnen. Es ist mir fast ein Bedürfnis, nur an die großen Dokumentationen in den Fernsehen momentan zu erinnern, wo Zeitzeugen teilweise vorgeführt werden. Es kostet große Überwindung und das muss man sehen, dass sich die Menschen erst einmal bereit erklären, für solche Dokumentationen zur Verfügung zu stehen. Sie begeben sich also freiwillig in einen Leitzustand, kann man sagen, und werden also kameratechnisch dann vorgeführt, wenn sie denn emotional schon am Boden sind, dass dann also der Spot von den Kameras auf die Tränen der Opfer, und das möchte ich jetzt mal ganz bewusst sagen, gelenkt werden. Das kann nicht Aufarbeitung von Geschichte sein, das sollte nicht Aufarbeitung von Geschichte sein, denn Geschichte ist nicht Sensation, sondern Geschichte sind die Menschen, die Geschichte erlebt haben, und das sollte vordergründig auch das sein, was in Zukunft an Geschichte aufgearbeitet wird.
dieses Plädoyer, Frau Dietzel, unbedingt mit Ausrufezeichen. Und ich möchte auch darauf hinweisen, dass ich es irgendwann dann auch leid bin, die tibetanische Gebetsmühle namens Guido Knopp mit ihren Produktionen zu verfolgen. Wenn mir also Hitlers Helfer bekannter scheinen als mein Vater, dann ist doch was nicht in Ordnung. Also etwas individueller hätten wir es dann doch schon gerne, Sabine Bode. Und wie war es nun, DDR haben wir beleuchtet, wie war es nun in Westdeutschland?
Also ich glaube, es gibt zwei große Unterschiede zwischen West- und Ostdeutschland. Und zwar das eine ist die ganze Vertriebenenfrage. Also die Vertriebenen haben in Westdeutschland eine politische Lobby gehabt, das ist ja bekannt, der Bund der Vertriebenen. Und sie hatten ein Betätigungsfeld dank Marshallplan und was auch sonst an Wiederaufbau möglich war, um sich relativ schnell wirtschaftlich zu integrieren. Und sie wurden auch gebraucht. Also sie sind wirklich sehr eingesetzt worden und sie haben sich darüber ihre soziale Anerkennung geholt. Natürlich ist das Leid der verlorenen Heimat und der verlorenen Menschen geblieben, aber ich glaube, dass sie sehr viel besser in Westdeutschland Fuß gefasst haben, als das in der DDR dann war. Da war das, soweit ich das weiß und soweit mir das erzählt wurde, eine verschwiegene Dinge. Sie hießen ja auch nicht Vertriebene, sie hießen Umsiedler. Es durfte nicht darüber geredet werden, das war, glaube ich, das absolute Tabu, die Verbrechen der Roten Armee an den Frauen, an den Kindern. Darüber, es wurde dann immer hochgehalten, sie haben dann die Waisenkinder in Ostpreußen gefüttert, das haben sie auch getan, soweit das möglich war. Aber wieso gab es denn so viele Waisenkinder in Ostpreußen? Diese Frage muss man ja stellen, wieso sind denn so viele Erwachsene gestorben beim Einmarsch der Roten Armee? Also das ist wirklich, glaube ich, der größte Unterschied.
Mhm. Ich würde noch einen nennen, nämlich also, dass die westdeutsche Sicht eine zukunftsorientierte auch war, solange Westdeutschland optimistisch war. Im Moment ist es ja sozusagen eher so 360 Grad Repression, aber als es noch Optimismus sein durfte, war das zukunftsgerichtet und alles, was die Vergangenheit betraf, war opferorientiert. Kann man das so sagen? Und Opfer war relativ klar definiert. Frau Redemann?
Also ich bin mir nicht sicher, ob man es so vereinfacht darstellen kann. Jedenfalls war es, glaube ich, so, dass die Auseinandersetzung mit der Zeit zwischen 33 und 45 insbesondere also für die Intellektuellen schon so ausgesehen hat, dass sie vor allen Dingen wahrgenommen haben, die Opfer der Deutschen, und dass sich eben deshalb meine Generation furchtbar geschämt hat, erstens, und zweitens eben auch stellvertretend schuldig gefühlt hat. Und das hat, glaube ich, auch den öffentlichen Diskurs sehr stark geprägt. Da gab es natürlich immer auch die Gegenbewegung, die Unterströmungen, genau das Gegenteil sozusagen. Aber insofern stimme ich Ihnen zu.
Also es waren ja doch die Entscheidungsträger, Sabine Bode. Die Kriegsjahrgänge waren ja die dann in den 60er und 70er Jahren ihre Karriere gemacht hatten und in entscheidenden Positionen waren. Also definieren hätten können und entscheiden hätten können, womit beschäftigen wir uns, welche Schwerpunkte setzen wir und was lassen wir zu.
Also ich finde es aber auch wichtig zu sagen, dass das richtig war. Das war notwendig. Dass die Zeit, dass wir uns damit auseinandersetzen, dass die Deutschen selbst auch Opfer waren des Krieges, die ist einfach meines Erachtens jetzt erst reif. Und was wir auch mehr und mehr verstehen, ist, dass wenn man eine Tat begeht, einen das auch traumatisieren kann. Also nicht nur dadurch, dass ich Opfer einer traumatischen Erfahrung bin, kann das bei mir Folgen haben im Sinn von traumareaktiven Störungen, sondern auch wenn ich Täter bin, kann ich mich damit traumatisieren. Das sind halt alles Sachen, die weiß man erst jetzt, und ich finde, dass es richtig ist, wie es gelaufen ist. Ich möchte nicht das Rad zurückdrehen, aber jetzt sind wir so weit, dass wir etwas genauer hinschauen können. Und jetzt sollten wir es auch machen.
Und das ist ja auch wieder biografische Gerechtigkeit hoch zwei, Sabine Bode, wenn dieser Zeitpunkt wieder zusammenfällt, damit, dass viele der betroffenen Kriegskinder jetzt im Ruhestand schon sind oder kurz davor und auch Zeit haben, sich mit sich selber zu beschäftigen. Das ist ja wohl auch ein Grund, warum es jetzt passiert.
Also ich war immer der Meinung, also ich habe natürlich immer spekuliert, wird das irgendwann noch Thema oder bleibt es unter der Decke? Und ich habe immer gesagt, wenn erst eine genügend große Gruppe dieser Jahrgänge im Ruhestand ist, dann wird es Thema. Es ist passiert. Also vielleicht war das auch gar nicht so schwer, sowas zu prognostizieren. Ich war aber nicht so, war wie gesagt wirklich nicht sicher. Es hätte nämlich auch sein können, dass aus welchen Gründen auch immer es einfach nie Thema wurde. Denn ich habe, also in meiner, ich bin ja auch hier schon viele Jahrzehnte Journalismus, ich habe noch nicht ein Thema erlebt, was so hartnäckig beschwiegen wurde wie das Thema Kriegskinder.
Ja, und ich hatte ja auch gerade versucht, einige politisch inkorrekte Spitzen zu setzen. Noch sind Sie nicht recht angekommen bei den Gesprächspartnerinnen, aber es bleibt noch ein wenig Zeit in diesem Radiocafé zum Thema Kriegskinder. Ich werde diese Zeit gleich nutzen, vorher aber Thomas Felle und Stefan Bormann, um nicht zu sagen Hans und Schwing, weitere Gelegenheit geben, ihr ausgezeichnetes Fachkönnen unter Beweis zu stellen, wenn denn die Verstärkerfrage geklärt ist. Bitte sehr. Redemann, Sie hatten gesagt, so wie es gelaufen ist in der deutschen Nachkriegsgeschichte hüben und drüben, speziell jetzt erstmal in Westdeutschland gesehen, also sich erstmal mit den Opfern zu befassen, sich das ausführlich nochmal klar zu machen und jetzt die Zeit reif werden zu lassen für die Erinnerungen der Kriegskinder, das war schon ganz richtig so. Wenn diese Erinnerungen jetzt kommen, wird dann die deutsche Geschichte umgeschrieben? Eine Befürchtung, die nicht von mir ist, aber die immer wieder kommen wird?
Also ich finde, man kann überhaupt nicht aufrechnen, und das ist auch eine wichtige Aufgabe unserer Generation, darauf hinzuweisen. Es geht nicht ums Aufrechnen, sondern es geht darum, zu ergänzen, Aspekte, die bisher nicht wahrgenommen wurden, zu ergänzen, sodass es vollständiger wird. Und das ist auch verbunden mit einem Trauerprozess, glaube ich. Und das kann aber letzten Endes dann heilsam sein und eben die folgenden Generationen ein Stück weit entlasten.
Zu der Trauerarbeit nochmal später, aber Sie haben in dem Nachwort zu dem Buch von Sabine Bode eben auch ausgeführt, verinnerlichte Sippenhaft müsse es nicht mehr unbedingt sein. Sie sind sich darüber im Klaren, dass Sie für diesen Begriff verinnerlichte Sippenhaft auch Applaus von der falschen Seite bekommen werden oder könnten?
Das kann sein. Ich hoffe, dass das dass der Text so klar ist, dass das nicht passiert, aber wenn es doch passiert, dann muss ich mich damit auseinandersetzen.
Aber verkrampft ist es noch, Frau Bode, ne?
Ja, und das kann auch nicht anders sein. Und ich glaube, dass diejenigen, die jetzt mit mir gesprochen haben, auf jeden Fall Menschen waren, die, wo ich mal sagen würde, da ist es noch relativ gut gelaufen. Ich kann nichts über Quantitäten sagen, ich weiß nur, dass es einfach nützlich ist, wenn man eine gute Ausbildung hat im Leben, wenn man in einer friedlichen Umgebung lebt, wenn man heiratet, wenn man eine Familie gründet. Das sind alles gute Faktoren, weshalb man eine schwere Kindheit besser verkraftet als andere. Immer wenn ich, das ist mehr oder weniger zufällig, in der Bahn oder im Taxi oder wo auch immer dieses Thema kommt, da höre ich ganz andere Geschichten. Da höre ich nämlich von der Mutter, die ausgebombt worden ist, und bei der Gelegenheit sind ihre drei Geschwister gestorben. Und diese Mutter hat, das war in diesem Fall, glaube ich, in Stralsund, hatte nie das Gefühl, dass irgendjemand sich dafür interessiert hat. Und der junge Mann, der mir das erzählte, hatte sehr rechtsnationale Töne. Und ich finde, das ist kein Zufall. Und das ist für mich der Grund, weshalb es mir so wichtig ist zu sagen, ja, wir müssen darüber sprechen. Und wir müssen dann vielleicht, um das Thema auch erstmal nach vorne zu bringen, was überlagert ist von den Themen Holocaust und Nazi-Verbrechen, müssen wir jetzt vielleicht mal für eine gewisse Zeit Nazi-Vergangenheit und Kriegsvergangenheit trennen und sagen, okay, wir reden jetzt mal nur vom Krieg, von den Schrecken des Krieges und von den Folgen dieses Schreckens in den deutschen Familien. Und das ist, finde ich, ein gesamtdeutsches Thema. Also wenn
um diese Trauer und diese Erinnerung nicht rechtsradikalen Extremisten zu überlassen.
Ganz genau. Und ich bin der Meinung, wir haben jetzt die letzten 10 Jahre immer von den Unterschieden zwischen Ost und West geredet. Wenn wir anfangen, uns die Geschichten unserer Familien zu erzählen, haben wir jede Menge Gemeinsamkeiten.
Und den Vorwurf, dass man da politisch inkorrekt womöglich handelt, muss man sich dann eine Weile gefallen lassen.
Ja, das passiert natürlich. Aber in 70er Jahren durfte man in Redaktionen in Köln, also zumindest hatte man einige Mühe, wenn man sagte, als Journalistin oder als Journalist, ich will jetzt mal über die Spannung zwischen Deutschen und Gastarbeitern, hießen die damals noch, reden, weil wir haben, inzwischen sind es so viele und niemand kümmert sich wirklich drum und es gibt riesige Reibungsflächen. Nein, nicht dran rühren, das gibt Ausländerfeindlichkeit, um Gottes Willen. Das ist falscher Journalismus. So, daran muss man rühren.
Liegt das daran, Frau Redemann, ein Begriff, den ich gelernt habe im Zusammenhang mit dieser Sendung, an mangelnder Resilienz der Deutschen, dass wir da sehr empfindlich sind? Resilienz, habe ich gelernt, ist seelische Widerstandskraft.
Ja, genau.
Ist das richtig? Habe ich das jetzt im Kontext auch richtig angewendet?
Ja, ich denke, also die Auseinandersetzung mit eigener Geschichte erfordert Widerstandskraft, mit eigener und mit kollektiver Geschichte. Und ich habe den Eindruck, dass uns da, dass wir da nicht so üppig ausgestattet sind, mit dieser Widerstandskraft einfach uns auseinandersetzen zu können. Und das kann aber jetzt wachsen, denn es ist lang genug her und deshalb sind wir auch inzwischen stark genug, genauer hinzuschauen, was aber früher eben nicht gegangen ist. Und politisch korrekt, naja, das sind halt Verabredungen, die kann man aber wieder neu treffen, was wirklich politisch korrekt ist. Und das bedeutet ja auch nicht, dass Dinge, die uns wichtig geworden sind, dass wir die wahrnehmen, dass wir die jetzt alle wegtun, sondern wie gesagt, mir geht es um eine Ergänzung dessen, was wir schon wissen.
Und dem Relativierungsverdacht und dem Revanchismusverdacht wird man dann mit Freundlichkeit aber bestimmt entgegentreten.
Also für mich ist das so vollkommen klar, dass das nicht mein Ding ist, dass ich das jedenfalls zurückweisen könnte und wer mir es dann trotzdem unterstellt.
Der braucht es dann. Frau Redemann, entwerfen Sie mir doch netterweise mal, ausgehend von Resilienz, also von einer deutschen Bevölkerung mit gewachsener seelischen Widerstandskraft, ein Gesellschaftsbild. Was könnte das denn bestenfalls für Konsequenzen haben? Ich nenne in diesem Zusammenhang die Gesundheitsreform, Sozialreformen, Reformstau, Depression, Globalisierung, so in dem Kontext.
Ja, also ich habe den Eindruck, dass meine Generation sich nicht bewusst ist, dass sie eben doch sich benachteiligt fühlt und sich versucht, was zurückzuholen. Und das ist ein Thema, was man anschauen sollte. Wir haben diese Geschichte mit dem vorgezogenen Ruhestand. Das ist meine Generation, das ist die Kriegskindergeneration. Das verursacht enorme Kosten, die in Zukunft nicht mehr zu tragen sind und schon jetzt nicht mehr. Und da zum Beispiel kenne ich kaum jemand, der sich mal die Frage stellt, ob das geht, sondern meine Generation, da gehen ganz viele in diesen vorgezogenen Ruhestand. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass diese Menschen wirklich erschöpft sind. Und das hat eben auch damit zu tun, dass sie so eine seelische Arbeit geleistet haben, Sachen zu unterdrücken. Das ist für mich ein gesellschaftspolitisches Thema. Es ist für mich ein gesellschaftspolitisches Thema, dass ich den Eindruck habe, dass wir in einer Weise sicherheitsversessen sind, meine Generation, und das weitergegeben haben an die nächste, dass es ungesund ist und dass wir, also der Krieg ist 60 Jahre vorbei und man muss nicht dauernd so auf Sicherheit bedacht sein, wie wir hier sind. Und das würde sich wahrscheinlich auch auswirken in vielen Bereichen. Also da gibt es natürlich jede Menge Implikationen, die dann auch gesellschaftspolitisch von Bedeutung sind.
Und dass diese Gesellschaft nicht besonders kinderfreundlich ist, hat das damit auch was zu tun?
Das weiß ich nicht.
Oder geht das jetzt zu weit?
Da muss ich drüber nachdenken.
Pfeifen Sie mich gern zurück.
Kann ich
im Moment nicht. Zumindest die Jugendlichen, die ja immer dann unter dem Vergnügungssuchtverdacht stehen. Das könnte
was sein. Ja, also was ich meiner Generation sage, ist, ihr könnt nicht erwarten, dass die nächste Generation genauso pflichtbewusst ist, wie ihr das seid und wie ihr das so verinnerlicht habt und so normal findet, dass ihr die Jüngeren verurteilt, wenn die weniger pflichtbewusst sind. Das ist zum Beispiel was und das kann vielleicht auch ein Stück weit da in die Richtung gehen. Aber also ich kann dazu jetzt so schnell nichts sagen.
Wir haben auch gar nicht mehr die Zeit, Frau Wedemann. Ja. Das ist ja noch das Nächste. Frau Bode, Sie haben viele Geschichten gehört. Frau Dietzel hat viele Geschichten gehört. Frau Redemann hat auch viele Geschichten gehört, wird sie aber nicht in diesem Maße publizieren, schon gar nicht mit Klarnamen oder so. Wie gehen Sie jetzt mit diesen Geschichten um, Frau Bode? Ist das belastend? Ist das dann irgendwie aufwühlend oder glättet sich das irgendwann wieder und man kommt mit sich und seiner Generation und oder der Vorgängergeneration besser ins Reine? Was passiert?
Also einerseits erfüllt es mich mit Dankbarkeit für mein Leben, ja, weil ich wirklich ein Friedenskind bin, ja, und ich bin einfach froh, dass ich erst 1947 geboren bin. Also ich kann das einfach dann auch mehr schätzen, das, was ich hatte und habe. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich doch aufpassen muss, dass ich nicht zu viel an dunklen Geschichten mehr anhöre. Ich kann es sehr gut im Rahmen, also wenn es ein guter Bezug gibt zu den Personen, wenn ich die gut kenne, und es ist möglich in Gruppen, die speziell dafür, also wenn es so einen ritualisierten Rahmen gibt, dann kann ich das sehr gut hören und auch verkraften und auch verarbeiten, dann hat das auch einen Anfang und ein Ende. Also wo ich mich ein bisschen gegen schütze, ist auch, ich kriege sehr viel Post mit dicken Geschichten und die kann ich nicht so lesen. Das geht nicht, das überfordert mich.
Gleichwohl mag dieses Bedürfnis entstehen bei dem einen oder anderen, nach diesem Radiocafé aus dem Moritzbastei Leipzig, eine vergessene Geschichte, warum Kriegskinder erst heute erzählen. Vielleicht wegen dem, was Sabine Bode erzählt hat, die Journalistin und Autorin des Buches Die vergessene Generation, die Kriegskinder brechen ihr Schweigen, erschienen jetzt in diesen Tagen im Klett-Cotta Verlag. Herzlichen Dank, Frau Bode. Oder nach dem, was Kerstin Dietzel erzählt hat von der Otto von Guericke Universität Magdeburg mit ihrem Buch Ein schönes Märchen geht zu Ende, die gauinterne Kinderlandverschickung in den Gauen Magdeburg-Anhalt und Halle-Merseburg, oder ausgehend von dem, was Luise Redemann, eine der bedeutenden Traumatherapeutinnen in Europa, uns mitgeteilt hat. Vielleicht wollen Sie drüber nachdenken, vielleicht kommt dann das eine oder andere und Sie wollen Kontakt aufnehmen, dann tun Sie das getrost. Schreiben Sie an MDR Figaro, Stichwort Kriegskinder, Postfach 100 122 in 06140 Halle. Wir würden das dann weiterleiten an die Dame Ihrer Wahl, an die Stelle, die für Sie dann weiter etwas tun kann. Vielleicht hilft Ihnen das. Das würde mich sehr freuen als ein Ergebnis dieses Radiocafés. In der kommenden Woche Michael Hamitner im Gespräch mit Rolf Hochhuth und seinem Stück McKinsey kommt. Und zu guter Letzt die Herren Stefan Bormann und Thomas Fellow. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Viel Spaß mit ein bisschen Musik noch. Danke sehr.